Moin moin und herzlich willkommen zurück zur Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ihr kennt das, die Saison, die neigt sich langsam dem Ende zu, aber wir laufen hier trotzdem zur Höchstform auf und das liegt natürlich vor allem an meinem Kompagnon, an Anton.
Ja, ich bin schon ganz hibbelig, Moritz. Vielleicht kannst du vermuten, woran das liegt. Deswegen, lass uns keine Zeit verlieren. Lass uns direkt reinstarten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen. Ja, es ist so ein bisschen, ich habe da bei dir gesehen, du hast da ein paar Namen als Sieger aufgeschrieben. Da dachte ich, ziehe ich mal nach. Leroy Sané bei mir Nummer 1 bei den Spieltagssiegern. Wobei, ja, man könnte eigentlich so ein bisschen die Bayern nehmen. Sie haben jetzt diese, ist es momentan überhaupt noch eine Hürde, Mainz genommen. Aber Leroy Sané mit einem Tor, mit einer sehr engagierten, couragierten Leistung. Und ja, wenn er das abliefert, dann wisst ihr, dann weißt du, dann landet er häufig bei mir in den Spieltagssiegern. Natürlich bin ich da etwas voreingenommen. Aber ich finde, das ist kein komplett aus der Luft gegriffener Pick. Und ja, die Bayern 3-0 gegen Mainz zu Hause, sehr souverän. Das war ein gutes Spiel. Und viel mehr, finde ich, muss man da gar nicht zu sagen. Jetzt sind es eben die 8 Punkte weiterhin auf Leverkusen, die sie damit gehalten haben. Und ja, noch ein Spiel, wahrscheinlich noch ein Spiel. Dann können sie sich zum deutschen Meister krönen.
Ja, es war souverän, da gibt es nicht viel mehr zu sagen, hast du recht. Und nächste Woche, dann könnten sie in Leipzig deutscher Meister werden, wie du gesagt hast. Und Leipzig, das ist ein ganz gutes Stichwort, denn die haben sich mal ziemlich überrollen lassen von meinem ersten Spieltagssieger. Konkret habe ich aufgeschrieben Ansgar Knauf, denn ich finde, der ist trotzdem in dieser wirklich starken Frankfurter Mannschaft nochmal herausgestochen, da am Samstagabend in dem Topspiel, das dann doch recht einseitig war. Knauf wirklich richtig stark gespielt, 2 Tore gemacht, auch die rote Karte quasi, ja, provoziert, klingt noch ein bisschen zu negativ, denn er hat einfach dem letzten Mann da den Ball abgeluchst oder ihn zumindest noch weggespitzelt, sodass Bichiabo nicht mehr anders konnte. Und das war, finde ich, mal wieder so ein Spiel, wo man echt gestaunt hat und sich gesagt hat, dieser Knauf, der ist nicht nur pfeilschnell, sondern einfach ein richtig guter Fußballer. Und mich freut es da jedes Mal, wenn der so aufdreht. Und ja, die Wortspiele, die bieten sich da natürlich an. Ich habe auch überlegt, hier Knauf, der Türknauf, öffnet die Tür für die Champions League, für die Eintracht. Also da kann man sich dann eins aussuchen. Aber das war schon eine richtig gute Performance von Ansgar.
Absolut. Und ich bin vor allem auch froh, dass er generell erstmal wieder dabei ist. Er hatte sich da ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unglücklich verletzt, da hatte man schon Angst, das Knie verdreht und sowas, ist jetzt wieder schnell oder schneller als gedacht zurückgekommen, zumindest schneller als ich gedacht hatte, und die Leistung war natürlich überragend und nicht nur seine Leistung muss ich da auch mal hervorheben, sondern auch deine, Moritz, nämlich was das Tippen angeht. Wer es nicht weiß, auf Instagram gibt es immer unsere Spieltagstipps vor dem jeweiligen Spieltag. Und du hast einfach mal 3-0 für Frankfurt getippt. Und als ich die Story gesehen habe, dachte ich schon, da kann ich ihn wahrscheinlich wieder mit aufziehen. Komplett falsch gedacht. Also das war ein sehr, sehr starker Tipp. Die Frankfurter leider ein Ticken zu gut wegen Ansgar Knauf. Deswegen haben sie einen 4-0 draus gemacht. Aber ich glaube, dass du überhaupt schon so in die Richtung gegangen bist, zeugt mal wieder von deiner Expertise.
Und da habe ich meinem leidenschaftlichen Leipzig-Hate in dieser Saison.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Darauf aber kann der man sich ja, einfach verlassen.
Genau, der ist ja nicht unbegründet. Hm. Und ja, Grund dafür war eben besagter Ansgar Knauf, der wirklich richtig, richtig stark gespielt hat. Und ja, es ist eine sehr spannende Personalie. Also ist da, finde ich, auch gut aufgehoben bei Frankfurt. Und ja, hat er komplett verdient, bei dir hier als Spieltagssieger geführt zu werden. Und du hast es schon richtig gesagt, es war eben quasi der Türöffner in Richtung Champions League. Denn mit diesem Duell jetzt die Frankfurter mit einem souveränen Polster auf Platz 3. Und das sollte, wenn alles nach Plan läuft oder alles so halbwegs normal läuft, für die Königsklasse in der nächsten Saison reichen. Das heißt, ein extrem wichtiges Spiel, extrem wichtiger Sieg und kann man nur Glückwunsch sagen.
Absolut. Zwei Sachen noch. Du hast das Knie eben angesprochen von Knauf. Da gab es ja wieder bei der roten Karte, hat er sich so im Fallen dann noch ans Knie gefasst und lag dann auch einen Moment. Da hatte ich auch dann wieder irgendwie die Sorge, dass er sich da noch vertreten hat oder so. Aber zum Glück war da noch alles gut. Und noch eine so eine Beobachtung zu den Frankfurtern. Irgendwie, wenn die zu Hause spielen und in diesem Flow sind, gibt es gefühlt, finde ich, gerade keine Mannschaft, die more unstoppable ist wie diese Frankfurter Mannschaft. Also ich finde, wenn die in diesem geilen Stadion mit dieser geilen Offensive, aber ich finde auch mit diesen Mentalitätsmonstern, so ein Christensen, der jetzt nicht gespielt hat, aber auch Theat, wenn die dann so, die sind so hungrig, die fressen den Gegner auf und dann ist es wirklich wie so eine Welle, die du einfach nicht stoppen kannst, finde ich einfach irgendwie geil zum Zuschauen. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn die nächstes Jahr Champions League spielen.
Ja, komplett. Also leider haben sie es nicht so konstant zeigen können, dass es zum Beispiel auch dann bei Europa noch weiterging. Aber ja. Platz 3 in der Liga, das spricht ja Bände. Also eine tolle Saison.
Haben sich noch nie über die Liga für die Champions League qualifiziert. Also seit es die Champions League gibt, was ja jetzt auch schon eine Weile ist. Von daher wäre das schon auch mal natürlich ein cooler Erfolg. Ja. Und für einen richtig, richtig guten Erfolg hat vor allem auch mein zweiter Sieger gesorgt. Schuto Maschino. Ich weiß nicht, ob man ihn Maschino oder Maschino sagt. Diesen Spieltag auf jeden Fall Maschino, würde ich sagen. Holstein Kiel hat er da wirklich in einem völlig wilden Spiel zum Sieg geschossen. 4-3 gegen die Gladbacher. Und das war ja wirklich, also gefühlt beim Schauen lag ich da, glaube ich, 5-mal falsch im Spiel, was als nächstes passiert. Also man dachte sich so, okay, die Gladbacher, um ihre Chance für Europa zu wahren, müssen sie gewinnen. Dann geht Kiel in Führung. Dann verdoppeln sie die Führung sogar. Dann denkt man sich, okay, krass, heute einfach nicht Gladbachs Tag. Dann innerhalb von 9 Minuten gleicht Gladbach aus in der zweiten Hälfte. Dann dachte man sich schon, krass, jetzt brechen sie ein. Dann irgendwie aus dem Nichts Kiel mit dem 3-2 durch Gigovic, auch so ein bisschen ungünstig sah der Keeper da aus Omlin. Dann dachte man sich, okay, krass, gut, die Kieler gewinnt es jetzt echt. Dann kommt Honorar in der 86. noch mit dem Ausgleich. Also wieder so ein richtiger Dämpfer für Kiel. Und dann hatte man irgendwie auch nicht auf dem Schirm oder gedacht, dass da noch irgendwie was auf uns wartet. Und dann kam eben Schuto Maschino mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit zum 4-3. Und das einfach, also da war richtig Party in Kiel, irgendwie richtig geil, hat mich sehr gefreut für die Störche. Und Maschino spielt auch echt eine richtig gute Saison, fliegt irgendwie sehr unterm Radar, jetzt schon bei 10 Saisontoren. Also für ein Team, das eigentlich, oder was heißt eigentlich, immer noch auf einem Abstiegsplatz steht, ist das schon sehr, sehr stark. Und deswegen habe ich ihn da mal wieder mit reingenommen. Ich finde ihn echt ziemlich gut, hat nicht eine super konstante Saison jetzt gespielt, aber dann immer mal wieder auch, glaube ich, Doppelpacks gemacht, wie er dann auf diese, oder so kommt er dann auf diese 10 Tore, aber das muss ein Sieger sein, weil die Kieler echt einige Rückschläge weggesteckt haben in dem Spiel und trotzdem dann am Ende noch 3 Punkte geholt haben.
Kiel steht noch auf einem Abstiegsplatz, aber wenn Maschino nicht gewesen wäre, dann hätte man, glaube ich, schon davon sprechen können, dass sie auch abgestiegen sind. Weil diese 3 Punkte waren quasi überlebenswichtig, um überhaupt noch dran glauben zu können, vielleicht irgendwie, vermutlich, wenn überhaupt, über die Relegation noch die Klasse zu halten. Also hätten sie da jetzt nicht diesen immens wichtigen Dreier eingefahren, dann, ja, wie gesagt, hätte man mit Fug und Recht schon behaupten können, das war's. So sind sie noch mit drin in der Verlosung und so können sie sich auf jeden Fall noch Hoffnung machen, dass ja, sie vielleicht noch meinen nächsten Spieltagssieger einholen. Denn ich habe die andere Mannschaft, die da unten drin ist, nochmal mit reingeholt, und zwar den FC Heidenheim. Die haben schon am Freitag gespielt in Stuttgart. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt vermutet, dass sie da irgendwas Zählbares mitnehmen. Und sie haben nicht nur etwas Zählbares mitgenommen, sondern gleich 3 Punkte. Ja, die Stuttgarter spielen eine fast schon historisch schlechte Rückrunde. Aber dennoch, eigentlich hätte man natürlich klar gedacht von der Qualität der Kader. Stuttgart zu Hause, letzter Strohhalm Richtung Europa-Qualifikation über die Liga, da hat man mehr erwartet. Und Heidenheim ist dieses Spiel angegangen und hat sich am Ende belohnt. Also auch da, dieser Sieg jetzt in Stuttgart, schürt die Hoffnung, dass man da wirklich noch die Klasse halten kann. Bei Heidenheim ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder so ein Hin und Her, hatten dann erst wieder eine gute Phase, dann wieder so ein bisschen eingebrochen und jetzt wieder der Sieg in Stuttgart. Also die haben sich da noch richtig gut am Leben gehalten und sind jetzt eben in der Pole-Position, wenn es darum geht, den Relegationsplatz zu erreichen. Und sogar noch mit der Möglichkeit, vielleicht sogar Hoffenheim oder St. Pauli einzuholen. Da muss dann noch eine ganze Menge passieren. Also das sieht momentan vielleicht nicht danach aus. Aber selbst, wir haben es oft gesagt, wenn sie eben den 16. Platz erreichen könnten, wäre das in dem Fall schon ein Erfolg, weil diese drei Mannschaften da unten, die, ja, das sagen wir jetzt schon über Wochen, machen eben sehr wahrscheinlich den Abstieg beziehungsweise den Kampf um den Relegationsplatz unter sich aus. Und nicht nur, weil Kiel dann am Samstag natürlich noch gewonnen hat, sondern einfach auch, weil die Heidenheimer diesen Sieg so unfassbar brauchten. Ein Spieltagssieger, um den man auch nicht herumkommt.
Definitiv nicht. Also komisch irgendwie dieses Spiel, aber trotzdem dann irgendwie so typisch Heidenheim. Obwohl der Gegner besser ist, die Stuttgarter hatten ja echt auch viele Chancen. Dieser Voltemade-Lattenschuss da aus ein paar Metern oder kurz drauf Undorf auch nochmal den Pfosten getroffen. Und trotzdem sind sie dann irgendwie noch da. Und dann das Tor, finde ich, muss man auch sagen, von Honsack richtig geil gemacht. Legt ja sich den da so auf links und schlänzt ihn rein. Also kannst du nicht besser machen. Richtig schönes Ding. Freut mich irgendwie auch für die Heidenheimer. Und jetzt, du hast es, hast viel die Tabellensituation angesprochen, wer vielleicht noch irgendwie es in der Relegation dann am Ende packt oder wer dann doch absteigt. Am Freitag jetzt kommt Heidenheim zu Hause gegen Bochum. Das ist natürlich ein absolutes Brett, das Spiel. Wird wahrscheinlich nicht besonders schön anzuschauen sein, aber ja, mehr Spannung kann eigentlich nicht drin sein. Die Heidenheimer mit einem Sieg können eigentlich Bochum ja in den Abstieg schießen. Können sie sogar sicher, wenn wir mal rechnen. Ja. Also, wären dann 7 Punkte bei nur noch 2 Spielen. Also Bochum, wenn sie verlieren, sind sie abgestiegen. Und Heidenheim, das ist natürlich vor dem heimischen Publikum. Da bin ich sehr gespannt, wie es die beiden Teams angehen. Aber ja, auf jeden Fall ein verdienter Spieltagssieger der Heidenheimer.
Und das würde auch richtig nochmal Druck auf Hoffenheim auch machen, falls Heidenheim gewinnen sollte. Jetzt sind wir natürlich viel im Konjunktiv. Aber die müssen dann plötzlich richtig zittern und die sind ja jetzt gerade auch nicht so stabil, im Gegenteil, dass sie dann wahrscheinlich davon angestachelt oder damit gut umgehen können. Also, boah, dieses Spiel am Freitagabend, auch wenn es wirklich jetzt nicht so der fußballerische Leckerbissen wahrscheinlich werden wird, das hat eine ganze Menge Spannungspotenzial und auch Entscheidungspotenzial. Also, da sollte man dann schon mal die Augen offen halten als Bundesliga- und Fußballfan. Und das sollte man eigentlich auch immer, zumindest war es in den letzten Jahren ganz häufig der Fall, wenn Julian Brandt auf dem Fußballplatz steht. Denn der hat auch schon für enorm schöne Momente in der Bundesliga gesorgt. Zuletzt allerdings sehr, sehr stark in die Kritik geraten. So stark, dass er sogar mit einem Wechsel nach Bremen in Verbindung gebracht wurde.
Ich dachte, deswegen wäre er Sieger.
Deswegen ist er mein nächster Sieger, genau, weil er dann endlich mal zu einem ernsthaften Europa-Aspiranten wechseln würde. Nein, das sind die Dortmunder tatsächlich jetzt wieder. Denn die haben gewonnen in Hoffenheim, in Sinsheim, 3-2. Und Julian Brandt endlich mal wieder getroffen, auch endlich mal wieder eine gute, konstante Leistung gebracht. Und einer der Spielentscheider für den BVB und damit jetzt auf Platz 6 die Dortmunder. 3 Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Also wirklich Wahnsinn, die letzten 5 Spiele, da haben sie 4 gewonnen in der Liga und 1 Unentschieden, das war bei den Bayern. Also Niko Kovac hat da echt die Kurve bekommen und jetzt eben auch mal wieder Jule Brandt mit einer tollen Leistung und einem Tor belohnt. Also für mich hier einfach auch aufgrund der letzten Wochen der Spieltagssieger quasi symbolisch stehend für diese Dortmunder Erfolgswelle gerade, also eigentlich nicht die Erfolgswelle, aber diesen Erfolg jetzt gegen Hoffenheim und dass auch er jetzt wieder quasi wichtig sein kann und Impulse setzen kann. Das tut ihm sicher gut. Ob das seine Zukunft bei Dortmund in Anführungsstrichen noch rettet, das ist mal dahingestellt, das wird sich dann im Sommer zeigen. Kann mir immer noch gut vorstellen, dass es da vielleicht auf Trennung geht, weil sein Vertrag im nächsten Jahr ausläuft und die Dortmunder ja angekündigt haben, dass sie, auch wenn jetzt Kovac noch die nächste Saison bleibt, schon auch einen personellen Umbruch angehen wollen. Und da ist natürlich die Frage, also wenn du jetzt nicht mit ihm verlängerst, dann drohst du eben, ihn ablösefrei zu verlieren in einem Jahr. Und jetzt kannst du vielleicht nochmal ein bisschen Ablöse eben rausschlagen. Komplizierte Situation für beide Seiten. Natürlich, wie ich anfangs gesagt habe, eigentlich ein geiler Kicker, war auch nicht zu Unrecht schon für die Nationalmannschaft nominiert und. Aber in dieser Saison eben leider zu wenig konstant. Und jetzt vielleicht der nochmal kleine Aufschwung, um dann auch Argumente für sich zu sammeln. Da kann er sich eine Scheibe von Leroy Sané vielleicht abschneiden.
Ich bin sicher, er hat ein großes Poster über seinem Bett hängen.
Wer nicht?
Von Leroy. Ja, ich finde es schön, dass du ihn aufgeschrieben hast, Julian Brandt. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich finde, obwohl er keine besonders gute Saison spielt, einer dieser Spieler, die leider so ein Abo drauf haben, viel zu krass kritisiert zu werden, wenn man es mit anderen Spielern vergleicht. Also ich finde, auf ihm wird so schnell rumgehackt und er ist, glaube ich, auch ein sehr polarisierender Spieler. Also man liest dann auch viel in den sozialen Medien, ja, einer der überbewertetsten deutschen Spieler. Ich würde sagen, einer der unterbewertetsten deutschen Spieler. Also da scheiden sich die Geister auf jeden Fall auch sehr krass. Aber ich finde es schön, dass du ihn aufgeschrieben hast. Sein Tor, wunderschön. Eine Volley-Direktabnahme, auch sehr, sehr anspruchsvoll. Aber wir müssen, Anton, natürlich auch über das Siegtor reden der Dortmunder, die, ja, das war zumindest sehr, sehr kontrovers. Chukwuemeka, der da Olli Baumann noch am Kopf trifft, da gingen dann auch sehr krass die Ansichten auseinander, wer hat den Ball zuerst berührt, Chukwuemeka oder Baumann, als er eben rauskommt und dann direkt nach diesem Zusammenprall das Siegtor in der Nachspielzeit. Wie hast du die Szene gesehen? Gibt es überhaupt eine klare Meinung? Was sagst du?
Boah, ich finde es auch ganz, ganz hart, muss ich sagen. Also die Szene wirklich nochmal zu bewerten auch und da eine ganz klare Meinung sich rauszubilden. Boah, es ist so, ich finde es eigentlich natürlich so im Kampf um den Ball, keine Absicht von Chukwuemeka. Der Treffer ist aber da. Dann natürlich das unmittelbar, also dass daraus dann auch das Tor so entsteht direkt, sorgt natürlich zu Recht für Diskussionen. Also ich tue mich wirklich schwer, weil ich finde halt, ja, Kampf um den Ball und dann unglücklich. Trotzdem kann man natürlich auch genau andersrum argumentieren, so, ey, da ist halt eine Berührung da, ob jetzt Absicht oder nicht. Klar, ist ja bei einem Foul oft so. Also niemand fault ja absichtlich zum Beispiel einen Stürmer im 16er oder so. Versucht ja auch immer irgendwie den Ball zu spielen. Also, puh, sehr schwierig. Ich vermag es fast gar nicht, mich komplett festzulegen. Ich meine, es ist ja
dann Tendenz, kleine Tendenz.
Kleine Tendenz.
Eher Tor oder eher faul?
Irgendwie im Sinne des Fußballs bin ich bei eher Tor. So im Sinne von, weil es halt so wenig, weil da keine Absicht besteht, ein bisschen unglücklich ist. Und ja auch jetzt nicht unbedingt dann klar ist, ob deswegen, also ja, Baumann liegt dann halt natürlich, ja, ist getroffen.
Gut, darum geht's, finde ich, ja nicht.
Nee, weil, genau,
also aber wenn du halt sagst, ist faul, dann entsteht die Szene danach nicht. Und wenn du sagst, ist kein
ja,
Foul.
Ja, genau, klar, aber also, ich meine, dass dann auch die VAR-Überprüfung und sowas das ja bestätigt hat und stehen gelassen hat und so, das finde ich ja auch interessant. Also das ist
ja, ich glaube, es war einfach nicht klar genug zu beurteilen. Ich finde wirklich, ja. Ich finde halt, also das fand ich auch beim Schauen schon krass. Also man hat mit allen Wiederholungen, die man da so direkt bekommen hat, nicht klar sagen können, wer zuerst am Ball ist von den beiden. Und wenn es halt wirklich so ein 50-50-Ding ist, dann ist es mir persönlich ein bisschen zu gefährliches Spiel, da so reinzugehen bei dem Torwart, der mit Kopf und Armen voran, wie du es halt nun mal machst als Torwart. Das ist jetzt nicht so, dass Baumann gesagt hat, so rutsche ich jetzt mal, damit ich vielleicht getroffen werde und einen Freistoß rausholen kann, sondern so rutschst du eben da rein und da dann halt so mit dem Fuß ranzugehen, musst du als Stürmer klar den Ball zuerst spielen, dass es kein Foul ist oder dass man eben dann den Einsatz rechtfertigen kann. Und das war für mich nicht ganz gegeben. Ist natürlich unfassbar eng, aber für mich ist es dann einfach zu gefährliches Spiel und man hat ja sogar im Interview danach die Beule von Baumann gesehen, also das war auf jeden Fall ein klarer Treffer danach und dann ist es, ja, wie gesagt, für mich einfach ein bisschen zu gefährlich. Wenn es jetzt irgendwie nicht ein Torwart gewesen wäre, der eben mit dem Gesicht oder mit dem Kopf eben auch am Boden ist, dann hätte ich gesagt, im Sinne des Fußballs, genau wie du sagst, weiterlaufen lassen. Ich finde, gerade so spät willst du eher nicht durch eine falsche Entscheidung, die du getroffen hast, ein Spiel entscheiden. Klar, du kannst es durch VAR zurücknehmen, aber da wissen wir auch, da ist dann immer die Frage, kann man es als klare Fehlentscheidung oder so bezeichnen? Und deswegen finde ich es auch besser, wenn man eher laufen lässt, aber bei sowas eben, gerade wenn es dann wirklich Fuß, Bein, Richtung Kopf geht, der nun mal am Boden sein muss in der Szene, weil Baumann nur so den Ball sichern kann, da war es mir ein bisschen zu viel. Ich hätte es lieber zurückgenommen gesehen, einfach weil es halt an den Kopf ging und halt ja irgendwie nicht klar genug war. Wenn Chukwuemeka da einen halben Meter weiter vorne ist und den Ball vorher ihm noch an die Brust spielen kann oder so, dann hätte ich gesagt, okay, aber so war es mir einfach zu riskant, da reinzugehen und dann am Ende halt nicht klar den Ball zu spielen.
Ja, kann ich, wie gesagt, auch komplett nachvollziehen.
Alles klar, dann lege ich noch meinen dritten Sieger hinterher, damit wir die Sieger dann auch durch haben. Und da muss man wieder die Freiburger nennen, die ja echt sich da so oben festbeißen. Jetzt so mittlerweile sogar auf Platz 4 stehen, Champions League Platz, weil sie einfach in den letzten Wochen richtig gut spielen. Die letzten 3 Spiele alle gewonnen und jetzt eben auch wieder in Wolfsburg. Da waren sie früh dann in Überzahl, weil Maxi Arnold vom Platz gestellt wurde und das spielt ihnen natürlich dann in die Karten, aber ich finde, sie haben auch ein gutes Spiel gemacht und machen dann in der zweiten Hälfte recht sehenswert, finde ich, durch Rosenfelder sein erstes Bundesliga-Tor, machen dann eben den Treffer. Ja, zu den Wolfsburgern will ich auch später noch kommen, also selten so ein blutleeres Team gesehen irgendwie, aber die Freiburger, finde ich, haben sich's verdient und ja, als Bremen-Fan wäre das so die Mannschaft, auf die man irgendwie gehofft hatte, dass sie noch nachlässt, aber das sieht aktuell nicht so aus. Und ja, jetzt sind es, wie du vorhin schon gesagt hast, auf einen nicht-europäischen Platz sind es jetzt schon 4 Punkte Vorsprung. Also das ist nicht schlecht, was sie da machen und ist halt irgendwie sehr konstant in den letzten Wochen, finde ich.
Ja, also das muss man ja sagen, bei 3 Siegen am Stück, absolut richtig. Natürlich auch, jetzt nächste
Woche. Darüber hinaus meine ich. Ich finde so der Eindruck, den man hat, wenn man an Freiburg denkt in letzter Zeit, auch wenn sie davor 2 Spiele verloren haben, ich finde, das ist so, man weiß ungefähr, was man kriegt und es ist jetzt irgendwie nie richtig schlecht.
Das stimmt, auf jeden Fall. Also, ob es dann wirklich für die Champions League reicht, ich weiß gar nicht, ob Freiburg das gefühlt wollen würde. Ich meine, klar, den finanziellen Boost nehmen sie natürlich gerne mit, aber wir wissen auch aus der Erfahrung, was das mit kleineren Vereinen in der Vergangenheit schon gemacht hat, wenn sie mal dieses Unglaubliche erreicht haben und sich für die Champions League qualifiziert haben. Also generell kann das europäische Geschäft ja mit der Dreifachbelastung schon schwierig werden für manche Vereine. Ich würde sie natürlich dahingehend gönnen, dass sie grundsympathisch sind und einfach eine Saison spielen, wo man nur klatschen kann und sie nur beglückwünschen kann. Deswegen, ja, am Ende, wenn sie sich da spielerisch so reinspielen, sage ich mal, und auch natürlich die Fehler der Konkurrenz so eiskalt quasi schon ausnutzen mit ihren teils knappen, aber auch nicht unverdienten Siegen, dann wieso nicht? Also träumen darf man da ja, und du sagst es ja richtig, was noch viel wichtiger, glaube ich, oder schöner ist, ist eben schon dieser Vorsprung von 4 Punkten auf einen nicht-europäischen Platz. Also ich hoffe einfach, dass sich Freiburg in welcher Form dann auch immer für diese Saison am Ende mit einem europäischen Tabellenplatz belohnt.
Ja, ich glaube, da sieht es ganz gut aus. Also,
ja, jetzt Champions kommt halt League. Leverkusen, ne? Also das ist dann auch nicht ganz easy. Ja. Also man muss sogar, man bekommt, also die kommen zu Gast und dann hast du halt noch Kiel und hinten raus dann noch Frankfurt. Ne? Also so bei Kiel geht es dann auch um alles. Frankfurt könnte vielleicht nochmal die 3 Punkte dann auch ganz gut gebrauchen, wer weiß. Also leicht ist es nicht, was sie da noch vor der Brust haben. Mal sehen, wie sie es dann eben schaffen.
Das stimmt. Dann gehen wir in die Verlierer über und da passt dieses Thema Europapokal oder das Rennen darum ganz gut. Ich muss leider meine Bremer aufschreiben, die nur 0-0 gespielt haben gegen St. Pauli. Es war irgendwie das erwartet zähe Spiel. St. Pauli, wie wir wissen, einfach defensiv sehr stabil, sehr unangenehm zu bespielen. Stellen sich natürlich auch sehr hinten rein, muss man schon sagen. Aber verteidigen es dann auch gut. Und ja, so krass viel kann ich den Bremern nicht vorwerfen. In der ersten Hälfte hätten sie noch ein bisschen mehr irgendwie Lösungen finden können müssen. Haben ein Abseitstor, ein klares, aber erzielt. Das hilft dann auch nicht. Ja, und dann in der zweiten Hälfte haben sie echt viel nach vorne gemacht. und hatten Chancen, auch wieder ein zweites Abseits-Tor durch Burke, was wirklich haarscharf war. Das ist einfach dann Pech. Trotzdem sonst eine solide Leistung. Wieder mal die Null gehalten, aber leider eben keinen Sieg geholt, der natürlich extrem wichtig gewesen wäre, weil die Freiburger die Dortmunder gewonnen haben. Aber ja, so ein bisschen schielt man jetzt als Bremer auch auf die Leipziger, die da noch kommen in den letzten drei Saisonspielen und die Bremer nur noch 3 Punkte hinter Leipzig. Und Leipzig hat jetzt zum Beispiel nächste Woche die Bayern zu Gast. Dann kommen sie ins Weserstadion und dann zu Hause gegen Stuttgart am letzten Spieltag. Also zumindest nominell relativ gute Teams, was man dann von Stuttgart noch erwarten kann. Hinten raus ist die Frage, aber das ist vielleicht jetzt so das Team, das man irgendwie noch schnappen könnte als Bremer. Also ich bin jetzt nicht am Boden zerstört oder sage, Europa ist es doch nicht dieses Jahr. Aber man muss natürlich jetzt dann in den nächsten Spielen die Punkte noch holen. Jetzt als nächstes für die Bremer dann bei Union. Dann eben dieses direkte Duell mit Leipzig. Und am letzten Spieltag in Heidenheim. Also ich bin gespannt. Ich glaube, es ist noch was drin, aber wäre natürlich ein Sieg deutlich besser gewesen gegen St. Pauli.
Ja, bevor ich meinen nächsten Verlierer noch mit dazu hole, weil es auch um die genau diese Tabellensituation und Region geht, die Frage, wie bewertest du, dass Burke die Bremer verlassen soll zum Ende der Saison? Oder was ist, glaube ich, sogar schon safe, ne? Dass der nicht verlängern wird. Also in den letzten Wochen doch zu einem absoluten Leistungsträger auch geworden, oder nicht? Wie ist das passiert? Ich habe es, als ich es gelesen habe, nicht verstanden so richtig.
Ja, es ist spannend und es ist ein sehr polarisierendes Thema in Bremer Fankreisen. Also vom Bordstein zur Skyline und wieder zum Bordstein und fast wieder zur Skyline durch dieses Abseitstor. Aber jetzt bleibt er weiterhin auf dem Bordstein. Ich finde es schade. Also jetzt mal rein sportlich und charakterlich gesehen, hätte ich ihn gerne weiter bei Bremen gehabt. Ich finde, der, wie du sagst, spielt gerade in der Rückrunde echt gut und hat sich diesen Stammplatz erkämpft, was ja wirklich, wenn du es mir vor einem Jahr erzählt hättest, wäre es absolut verrückt gewesen, hätte ich dir nicht geglaubt, weil der wirklich mehrmals eigentlich schon aussortiert war, wurde ja schon mehrmals wieder verliehen in die Championship. Also das ist eigentlich unglaublich, dass er sich zurückgekämpft hat. Man muss aber, finde ich, dann auch klar sagen, dass die Bremer ihm halt auch die Chance gegeben haben. Also es war jetzt nicht nur ein, wow, dieser Burke hat sich da zurückgekämpft, sondern man hat ihn auch nicht irgendwie vor die Tür gesetzt. In anderen Vereinen wäre vielleicht einfach irgendwie aus dem Training ausgeschlossen worden oder so. Denn auch da waren die Leistungen zwischendurch nicht gut. Und jetzt kämpft er sich da wieder rein, ist sportlich wichtig, macht Tore. Und das muss man auch sagen bei Oli Burke, der hat jetzt in seiner Profikarriere noch nie wild wie am Fließband Tore geschossen. Also ich glaube, in keiner Profisaison hat der mehr als 10 Tore gemacht. Das ist halt einfach jetzt auch kein Vollblut-Torjäger. Und in diesem Kontext finde ich es dann ein bisschen schade, dass er sich jetzt, wo er gerade sportlich eine Heimat gefunden hat, hat sich auch irgendwie vor 2 Wochen noch geäußert, wie sehr er den Verein liebt, dass er unbedingt bleiben will. Und wenn dann das erste Angebot von Bremen vielleicht nicht so ist, wie es deine Vorstellung hat nicht deinen Vorstellungen entsprochen, da muss man auch sagen, die Bremer haben ihm recht wenig angeboten. Also ich glaube, er verdient jetzt gerade so 1,4, 1,5 Millionen im Jahr. Sie haben ihm wohl 60% davon angeboten, was natürlich schon relativ wenig ist. Auf der anderen Seite hat er halt eben über diese 3 Jahre, die er jetzt in Bremen ist, sehr wenig im Schnitt gezeigt. Und wenn dann halt so ein Angebot von Union reinkommt, da dann sofort zu sagen, alles klar, ich bin raus, vergesst das, was ich gesagt habe, ist ein bisschen schade, finde ich. Auf der anderen Seite, wenn man sich eben, und das ist auch wichtig, um das zu beurteilen, wenn man sich den Vertrag anschaut, den er jetzt vermeintlich bei Union unterschreibt, irgendwie 4 Jahre, fast 2 Millionen Gehalt, ist er nicht wert. Das muss man einfach so sagen. Und da bin ich dann auch froh, dass wir nicht diejenigen sind, die es ihm bezahlen. Denn das hat er einfach noch nie in seiner Karriere bewiesen, dass er das wert ist. Aber trotzdem insgesamt ein bisschen schade und ich finde auch sehr gut, dass er jetzt erstmal auf der Bank saß, weil ich finde, es wäre irgendwie auch das falsche Signal gewesen an die Mannschaft und an die Fans, dass man jemanden, der sich in so einer wichtigen Phase, wo es um so viel noch geht für Bremen, sich da dann so ein bisschen aus diesem Teamgefüge rausnimmt, dann wäre es irgendwie das falsche Signal gewesen zu sagen, andere, die sich voll identifizieren, dem dann müssen sich dem hinten anstellen. Von daher finde ich es ganz gut gehandelt von Bremen. Man hätte vielleicht ihm ein bisschen ein besseres erstes Angebot machen können, aber das, was er jetzt am Ende bekommen hat und annimmt, ist dann auch viel zu viel.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Schön von dir analysiert. Jetzt habe ich gleich zwei Überleitungen hier rumliegen, aber ich entscheide mich erstmal für die, beim Kampf um die europäischen Plätze zu bleiben. Das haben wir nämlich relativ schnell abgehandelt. Mein nächster Verlierer sind die Gladbacher. Und da hast du ja schon sehr, sehr anschaulich dieses wilde Spiel gegen Kiel beschrieben mit Maschino, der dann hinten raus das Ding gewonnen hat für Kiel. Und ja, Tim Kleindienst hat es eigentlich perfekt gesagt, ist gerade extrem zum Kotzen bei den Gladbachern. Die haben nämlich die letzten drei Spiele allesamt verloren. Davor so gute, konstante Leistung gezeigt, dass man da nämlich auch schon von Europa geträumt hat. Jetzt in einer Position, wo man sagt, da muss schon ein kleineres Wunder her. Also da müssten wirklich viele Mannschaften vor ihnen noch Punkte liegen lassen. Und ja, da sind sie selbst dran schuld, weil die Leistungen in den letzten Wochen nicht gestimmt haben. Und deshalb ganz, ganz klar mein nächster Verlierer. Und ja, jetzt komme ich zu einem der größten Namen dieser Bundesliga. Gut, dass ihr noch dran geblieben seid, alle. Mein nächster Verlierer. Da bin ich
noch im Englischen drin. Verlierer ist er nicht.
Niemals, darf nicht. Ist natürlich, was heißt natürlich, ist Harry Kane. Was? Wieso das denn? Ja, werden vielleicht schon viele mitbekommen haben, vielleicht aber einige auch nicht. Harry Kane hat sich eine gelbe Karte abgeholt gegen Mainz und fehlt jetzt im nächsten Spiel gesperrt. Das heißt, er könnte bei dem ersten Titelgewinn seiner trotz der Titellosigkeit großen Weltkarriere eventuell nicht mit auf dem Rasen stehen, beziehungsweise also zumindest mal nicht als Spieler. Und das ist schon, auch wenn es natürlich genauso sein Titel ist wie von allen anderen da in der Mannschaft, bei seiner Geschichte schon so ein bisschen, wie sagt man es am besten, kurios, ironisch, poetisch, noch besser. Beides. Es gibt ganz viele Adjektive, die das irgendwie zutreffend beschreiben können. Jetzt ist natürlich die Frage, und das ist jetzt natürlich die Zwickmühle, in der die Bayern sind. Willst du überhaupt in Leipzig eine Meisterschaft feiern? Oder lässt du die einfach gewinnen? Das wiederum wäre aber natürlich auch scheiße für Dortmund, Bremen und Co. Das will ich eigentlich auch nicht. Also Mist, jetzt müssen wir ohne Harry Kane auf dem Platz und in Leipzig deutscher Meister werden. Ja, da siehst du wieder, ne? Als Bayern-Fan überlegst du schon sowas.
Ich glaube, die Leipziger wollen im Moment auch nicht gewinnen. Von daher ja, stimmt, wird das klappen. Kommt noch
dazu. Also, nein, es ist natürlich aber ein erhebliches Gelaber da von mir, aber es ist, da kommt dann alles zusammen. Wieso nicht noch einen Spieltag warten und dann schön in der Allianz Arena mit Harry Kane, der dann einen Dreierpack schürt oder so. Nee, ist einfach, finde ich, war ein gutes Wort von dir, ironische Geschichte, dass das jetzt vermutlich so kommen wird, dass er dann bei dem einen großen Triumph nicht mal aktiv mit dabei sein kann.
Was sagst du so als Wettbüro über, unter, wie oft wird Harry Kane auf der Tribüne hinter irgendeiner VIP-Glasscheibe gezeigt während des nächsten Spiels? Ich würde so sagen, über, unter 11,5.
Ich wäre jetzt auch bei 12,5 gewesen, ja. Das ist, glaube ich, eine gute Zahl, ja.
Ja, ist auf jeden Fall kurios. Ich habe die Karte nicht gesehen. Ich habe nur danach gesehen, dass Kane sich selbst wohl auch ziemlich drüber aufgeregt hat, dass es wohl keine gewesen sein soll. Kannst du dazu was sagen?
Ist auf jeden Fall eine unnötige gewesen. Hat danach auch in der Kabine ja nochmal laut Pavlovic auch gesagt, dass er sich darüber ärgert, weil sie so blöd war auch und weil es nicht unbedingt eine hätte geben müssen dafür. Da bin ich schon bei ihm. Vielleicht, was man noch sagen kann zu dem Spiel, wo wir gerade nochmal da sind bei den Bayern. Jetzt sind wir eigentlich schon bei den Verlierern. Thomas Müller, 500. Einsatz, Bundesliga-Einsatz. Das ist mal eine Marke, hat danach in typischer Müller-Manier ein Interview gemacht mit Michael Leopold, wo er sagt, ja, das ist auch wieder hier, ne, ich werde halt älter, ne, dann kriegt man das halt irgendwann. Es war sehr lustig mit Gnabry noch daneben, der dann irgendwann da so stand und meinte so, soll ich gehen? Oder weil die nur noch über Müller da geredet haben, war sehr, sehr lustig, sehr sympathisch. Und Kane muss dann auf seinen nächsten Einsatz erstmal nochmal eine Woche warten.
Vielleicht gibt's ja das klassische Meme nächste Woche, Harald Gehstock mit irgendwie so einem Schnurrbart, der dann da plötzlich in der Startelf steht bei den Bayern. Mal gucken.
Ja, Wirbelwind, Harald Gehstock.
Mein nächster Verlierer, die brauchen eher den Krückstock, nicht den Gehstock. Bei denen, ja, ist langsam, was heißt langsam ernst? Eigentlich die ganze Saison schon ernst, aber weil jetzt eben, wir haben sie vorhin schon erwähnt, es langsam, ihnen langsam die Spiele ausgehen, müssen die Bochumer bei mir auch Verlierer sein, weil sie ja ein Spiel, das sie hätten gewinnen können, irgendwie dann trotzdem nur unentschieden gespielt haben gegen Unioner, die wirklich deutlich ungefährlicher waren, haben die Bochumer dann nur ein 1-1 geholt zu Hause und wir haben, wie Kieler vorhin erwähnt, wurden eben jetzt überholt, sind 4 Punkte hinter den Heidenheimern, die jetzt dann sie empfangen am Freitag. Also das ist jetzt schon sportlich sehr, sehr ernst. War es die ganze Saison schon, aber trotzdem, jetzt langsam ist eben die Crunch-Time, wie die NBA-Fans sagen. Und ja, das muss dann für mich trotzdem einfach ein Verlierer sein, weil das sind natürlich die Spiele, die du als Bochum irgendwie gewinnen musst. Also die haben ein recht einfaches, vermeintlich recht einfaches Schlussprogramm quasi, jetzt eben mit den Heidenheimern dann zu Hause gegen Mainzer, die gerade wirklich im freien Fall sind, und dann am letzten Spieltag noch bei St. Pauli. Aber ja, die Spiele musst du dann halt irgendwie auch gewinnen und das ist ihnen jetzt am Wochenende nicht gelungen.
Ja, kann man gar nicht viel hinzufügen. Du hast es ja, oder wir haben es ja auch schon herausgestellt, dass dieses Spiel jetzt am kommenden Freitag eben schon das Endspiel für Bochum sein kann. Also wenn sie das nicht gewinnen bzw. verlieren, dann sind sie abgestiegen. Also gerade deshalb eben nochmal als Verlierer, weil ja, sie sind schon die ganze Zeit im Abstiegskampf, aber jetzt kommt halt die Phase, in der sie wirklich knallhart absteigen können. Deshalb, ja, muss man sie hier nennen, auf jeden Fall. Sie brauchen unbedingt Siege. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir nächste Woche hier sitzen werden und sagen werden, der erste Absteiger steht fest. Der VfL Bochum geht in Liga 2.
Jo. Dann schieße ich noch meinen dritten Verlierer hinterher. Da muss ich noch ein bisschen ausholen. Also für mich mein dritter Verlierer Ralf Hasenhüttl. Konkret. Manche würden sich vielleicht fragen, wieso jetzt er? Klar, die Wolfsburger, die sind seit Wochen schwach. Könnte man auch das Team nehmen. Mir ist aber eine Aussage von ihm irgendwie, ja, quasi über die Timeline geflogen, die mich sehr irritiert hat. Also wir haben bei den Wolfsburgern in den letzten Monaten immer wieder verletzte Spieler gehabt, die dann zurückgekommen sind und sich sofort wieder verletzt haben. Das hat mich schon immer ein bisschen über die Saison irgendwie ja, interessiert. Zum Beispiel Lovro Majer, der glaube ich, ein-, zweimal nach Verletzung zurückkam und sich sofort wieder verletzt hat. Sowas kann passieren, aber es ist irgendwie trotzdem komisch. Und jetzt war es Kevin Paredes, der amerikanische Außenspieler, der einige Wochen verletzt war, letzte Woche schon gespielt hat, jetzt am Wochenende wieder, hat sich jetzt wieder am Muskel verletzt. Dann denkt man sich, das ist natürlich bitter. Und dann lese ich danach die Aussage von Ralf Hasenhüttl. Das ist nicht überraschend. Der Junge war fast ein Jahr verletzt, hat ein ordentliches Spiel gegen Mainz gemacht. Aber da merkt man dann schon, dass da einfach noch viel fehlt. Wir müssen aktuell auf solche Spieler zurückgreifen, weil wir mit Krankheiten, Verletzungen und sonstigem zu kämpfen haben. Das heißt für mich, ich stelle den halt auf. Und wenn er sich dann wieder verletzt, so habe ich irgendwie schon geahnt, weil er halt noch nicht fit ist. Also das sind irgendwie, gerade in diesem Kontext, dass er einen Majer zu früh reinschmeißt. Ich weiß noch, Wavro, der Innenverteidiger, der kam irgendwie aus der Länderspielpause mit schwerer Gehirnerschütterung und stand dann wieder in der Startelf bei Wolfsburg, ist danach auch wieder ausgefallen. Das sind irgendwie so komische Aussagen. Liest man dann auch in den sozialen Medien so, ja, irgendwie Ralf Hasenhüttl will irgendwie entlassen werden und guck mal, wie er das hinkriegt. Ist natürlich verrückt, aber also ich frage mich, wie man danach das dann auch sich hinstellen kann und sagen kann, hey, irgendwie, ja, konnte man halt irgendwie erwarten. Und wenn du dann halt irgendwie auf die Bank schaust, wer bei den Wolfsburgern als Offensivspieler alles noch irgendwie draußen saß, dann kann ich die Aussage noch weniger verstehen. Also wen die teilweise noch eingewechselt haben, Thiago Tomasch, der irgendwie ewig auf der Bank saß, wen haben wir noch? Kaminski, der diese Außenbahn spielen kann, Majer selbst, Felix ein Matcher, Sko Olsen, den sie im Winter geholt haben, saß 90 Minuten auf der Bank und dann erzählt er mir, ja, ich muss den halt spielen lassen, weil wir haben sonst niemanden, obwohl er irgendwie dann nicht besonders überrascht scheint, dass er sich wieder verletzt. Ist jetzt sehr nischig, ich weiß, die Wolfsburger, die werden jetzt auch nicht so viele Leute interessieren, aber das ist sowas, was mich ziemlich gewundert hat und fast schon geärgert hat, weil ich mir dachte, so kannst du dich ja nicht hinstellen und sagen, ich musste den verletzten Mann halt aufstellen, weil es stimmte einfach nicht.
Du hast mir meinen Spruch eigentlich schon vorweggenommen. Ich hätte auch sowas gesagt wie, ja, ist ja ganz interessant, aber so sehr interessiert mich Wolfsburg jetzt auch nicht, dass ich da jetzt noch was zu sagen muss.
Vielleicht interessiert aber dich die Gesundheit eines jungen
Außenseiters. Nein, überhaupt niemals.
Niemals, das ist ein Amerikaner, der soll Baseball spielen. Genau,
was will der hier? Fußball ist doch hier europäisch. Ja. Nee, ganz komisch, weil also, was mich am meisten irritiert ist, wir müssen halt gerade auf diese Spieler zurückgreifen. Nein. Bei euch geht's um nichts.
Das kommt noch dazu, ja.
Ja, also ganz, ganz merkwürdig habe ich, weil ich da jetzt nicht so hinterher war, wie gesagt, nicht gelesen, diese Aussage. Aber ja, komplett unsinnig. Weiß nicht, vielleicht irgendwie missverstanden oder so ein bisschen die falschen Worte gewählt, um ihn jetzt mal versuchen, in Schutz zu nehmen. Aber sehr, sehr merkwürdig, ja. Also
und ist halt, wie gesagt, schon das dritte Mal mindestens dieses Jahr, dass er Spieler nach einer Verletzung wieder einsetzt. Ob es zu früh ist oder nicht, können wir nicht beurteilen. Aber dass sie sich danach sofort wieder verletzen und es vielleicht dann doch ein bisschen fahrlässig war, das war dann eben schon klar.
Ja, gut. Fand ich's also vielleicht ist die Theorie ja richtig. Denn mein Traumjob zum Beispiel ist entlassener Chelsea-Trainer. Also einfach kurz bei Chelsea anheuern, einen riesen fetten Vertrag unterschreiben, weil ich einmal in der dritten englischen Liga als Zweiter aufgestiegen bin und dann so sehr verkacken, dass ich aber trotzdem noch eine Abfindung bekomme und die vollen 10 Jahre meines gerade frisch unterschriebenen Vertrags noch ausgezahlt bekomme und mir dann ein schönes Leben machen und jeden Tag Podcast-Folgen mit dir aufnehmen. Das wäre eigentlich so mein Lebensziel. Ich bin da auch gerade dran. Also den Trainerschein habe ich schon fertig. aber vielleicht ist es ja das, dass Ralf Hasenhüttl sagt, so, ey, das ist hier doch alles scheiße. Ich mache jetzt hier irgendeinen Blödsinn, kriege da noch eine Abfindung und werde ein bisschen ausgezahlt. Dann mache ich mir ein schönes Leben und heuer dann irgendwie wieder bei Southampton an, um die wieder in die Premier League zurückzuführen oder so. Keine Ahnung. Also ist echt merkwürdig, weil wie ich schon gesagt habe, bei Wolfsburg geht's ja um nichts mehr. Würde zum Beispiel Scholt Löw sowas sagen, um hier mal die unglaublich cleane Überleitung zu schaffen, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen was anderes, denn Leipzig braucht wirklich jeden Punkt gerade und du hast sie, beziehungsweise wir haben sie schon angesprochen, mit Ansgar Knauf als Spieltagssieger, genauso sind die Leipziger natürlich mein Spieltagsverlierer. Also das war ja eine Nichtleistung, beziehungsweise einfach waren die Frankfurter auch zu gut dann in diesem Spiel für RB, obwohl es eben dieses angesprochene, da sind wir wieder, 6-Punkte-Spiel war. Denn Leipzig hätte sich ja genau auf diese Champions-League-Ränge jetzt wieder schieben können mit einem Sieg, gehen dann komplett unter gegen starke Frankfurter und müssen jetzt echt bangen um die Qualifikation. Du hast es schon gesagt, nicht so ein leichtes Restprogramm und wirklich nicht gut in Form. Und für Leipzig wäre es ja wirklich die absolute Katastrophe, wenn jetzt auch noch die Champions-League-Qualifikation schiefgehen würde, Scholt Löw extra geholt, um die Saison zu retten mit Pokalfinaleinzug, mit Qualifikation für die Champions League. Das eine, wissen wir ja, ist auf jeden Fall schon mal weg und das andere droht jetzt gerade komplett wegzufallen. Auch da könnte es ja sogar noch sein, dass komplett das europäische Geschäft verpasst wird. Also das wäre quasi der Super-GAU und dann dann weiß ich nicht, was da los ist bei Klopp und Minzlaff. Also in dem Meeting will ich nicht Marcel Schäfer sein dann.
Ich würde schon irgendwie ganz gern dabei sitzen.
Dabei ja, aber
so eine Chemiker-Schutzbrille, weil da werden die Fetzen fliegen. Aber
so nick immer so leicht und sagt so, ja,
Popcorn.
Jürgen, das war, ja, stimmt schon, was du sagst.
Ja. Herr Jürgen, bist du stolz auf den 0-0-Rekord? Die meisten 0-0-Spiele, das ist doch bestimmt was einen freut als Verein, der aufregende Energy-Drinks vermarktet.
Woo!
Ja, aufregend war dann verrückt. Nichts. Also die Leipzig-Leier ist auf jeden Fall die unendlich, die kannst du immer weiter spielen. Das ist bei uns irgendwie schon mittlerweile einfach Routine fast schon, dass man über die Leipziger so redet. Aber ganz ehrlich, also du hast gesagt, die Frankfurter waren zu gut. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das war auch wirklich die haben sich ergeben. Und das ist halt irgendwie schon ein bisschen lächerlich. Also die sind so ein bisschen, machen so ein bisschen die Wolfsburg-Challenge gerade. Also wie schnell kann ich mich aus jeglicher Europa-Contention irgendwie verabschieden? Natürlich haben die Leipziger eine bessere Ausgangslage gehabt, aber die Wolfsburger waren, glaube ich, auch in der Hinrunde irgendwie mal Sechster und sind jetzt halt völlig abgesoffen. Ja, ich bin gespannt und also die sind jetzt noch einen Punkt vor Dortmund. Ich bin mir sicher, dass Dortmund die überholt. Also auch wenn Dortmund gerade nicht die Sterne vom Himmel spielt, sie holen aber die Punkte. Und ja, also als Bremen-Fan habe ich jetzt ganz klar die Leipziger ausgemacht als die Mannschaft, die man da noch rausstoßen kann aus dieser Top 6. Die Freiburger sind, glaube ich, nicht zu holen. Dortmund holt man, glaube ich, auch nicht mehr ein, auch wenn die auch noch nach Leverkusen müssen zum Beispiel. Aber Leipzig, also vor denen hat man im Moment einfach keine Angst. Das war wieder mal ziemlich grottenschlecht.
Das, genau, kann ich nur bestätigen. Und dann würde ich sagen, ist es Zeit, diese Kategorie zuzumachen und endlich zum ganz entspannten Teil dieses Podcasts zu kommen.
Die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Ja, die dritte Halbzeit und ich habe mal wieder was vorbereitet. Jean Pütz, ich habe da mal was vorbereitet. Was wir schon länger nicht hatten, Anton, ich muss mal wieder dein Bundesliga-Wissen testen.
Eieieiei.
Du hast mir während dieser Folge hast du mir schon diverse Überleitungen geliefert, die ich leider einfach noch nicht einsetzen konnte. Du hast Thomas Müllers 500. Bundesligaspiel angesprochen. Darauf bezieht sich eine Frage von mir. Und ich habe noch eine zweite, als du gerade über Trainer und gefeuerte Trainer geredet hast. Darauf bezieht sich quasi die zweite Frage. Wir fangen aber mal an mit seinem 500. Bundesligaspiel. Denn er hat 211 Mal ein Tor vorbereitet in diesen 500 Spielen. Damit ist er Platz 1 in der ewigen Vorbereiterliste der Bundesliga. Ich habe nicht die ewigen Top 10 genommen, denn da sind Namen dabei, auf die kommt man, glaube ich, nicht
ja,
so.
Ja, okay, ich wollte gerade sagen, also
ich habe mir die aktive Top 10 geholt. Heißt, man muss noch aktiv im Profifußball spielen, man muss aber nicht mehr zwingend in der Bundesliga sein. Du kannst mir danken, dass ich Profifußball genommen habe, denn es gibt zum Beispiel einen Gonzalo Castro, der da zu finden ist, der irgendwo jetzt in der Landesliga kickt. Also du musst doch im Profifußball sein, also zum Beispiel Deutschland, dritte Liga und aufwärts. Ich habe gesagt, Thomas Müller ist mit 211 Vorlagen auf Platz 1. Du darfst mir Platz 2 bis 10 nennen.
Du glaubst wirklich, dass ich das jetzt schaffe?
Das schaffst du, mit ein bisschen Hilfe schaffst du das. Wenn du an die letzten Jahre denkst, sind alles Spieler, die noch spielen, die kennst du sehr gut. Du musst nur ein bisschen überlegen. Einige von denen sind auch noch in der Bundesliga, nicht alle, aber das kriegst du hin.
Irgendwie war mein erster Impuls, Misimovic zu sagen, aber da weiß ich, dass der nicht mehr spielt. Aber das war irgendwie
der
so.
Der spielt tatsächlich in einer Münchner Hobbymannschaft, okay, gegen die meine Mannschaft ab und zu kickt. Also der ist nicht mehr im Profifußball aktiv.
Sicher? Knapp, also ich wollte gerade sagen, also da seid ihr ja auch ganz nah dran.
Ja, genau.
Dann fange ich doch mal an mit Lewandowski.
Ist auf Platz 5 mit 75 Vorlagen. Er ist einer von 4 Spielern, die nicht in der Bundesliga sind. 5 sind aktuell in der Bundesliga.
Ja. Oh, das ist echt schwierig, finde ich. Wer ist denn schon lange in der Bundesliga und könnte da sowas...
Wenn du an aktive Spieler in der Bundesliga denkst und Vorlagenmaschinen. Da müssten dir welche ein.
Ja, das ist nämlich genau das Problem, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, dass du ja das fragst, bin ich gerade so reizüberflutungstechnisch überfordert, weil ich versuche genau daran zu denken und dann gehe ich so viele Namen gerade durch, dass ich aber gar nicht richtig ordnen kann. Vielleicht sowas wie Julian Brandt.
Platz 3 mit 84 Vorlagen, ja.
Dann Marvin Ducksch. Nee, der hat zu wenig in der Bundesliga gespielt.
Der hat zu wenig in der Bundesliga gespielt, ja.
Aber ist eine Vorlagenmaschine trotzdem. Ja, eine Scorer-Maschine.
Ja, aber schon, stimmt schon. Also für einen Mittelstürmer.
Aber warte, wie viel hattest du gesagt, hat Brandt?
84.
Und damit auf Platz 7 oder so? Nur?
Platz 3. Platz
3. Ach so. Ja, dann Leroy Sané.
Ist nicht drin.
Was? Über 50 Vorlagen.
Platz 10 hat 60 Vorlagen. Dann muss er gerade da nicht dran sein.
Aber ist noch ein Bayern-Spieler überhaupt dabei?
Es ist ein Bayern-Spieler dabei. Und noch einer, der mal bei Bayern gespielt hat.
Kimmich.
Kimmich auf Platz 4 mit 79 Vorlagen.
Mhm.
Also du hast jetzt 3, 4, 5.
Dann sage ich mal. Puh. Du hast eben sowas gesagt mit also dritte Liga und höher. Gibt es einen, der in der dritten Liga in Deutschland spielt?
Vielleicht.
Ist es Johannes Geis?
Nee, vielleicht ist der Spieler ja gerade dahin gewechselt in die dritte Liga. Vielleicht war der gerade noch in der Bundesliga eigentlich.
Oh nein, sowas jetzt.
Eine absolut fußballromantische Rückkehr.
Oh, tatsächlich? Kevin Volland.
Kevin Volland, 67 Bundesliga-Assists.
Okay, das ist nicht schlecht. Okay. Im Ausland spielende finde ich auch sehr interessant. Sind so, aber auch so Leute wie Dembélé zu kurz da.
Also
David
sagen,
Alaba vielleicht?
Nee. Aha. Wir haben Platz 10 noch in der Bundesliga, Platz 9 auch. Platz 9 hat. Ja, ist jetzt ein bisschen zu guter Tipp. Okay, ich gebe dir einen Tipp, dann wirst du ihn sofort erraten. Okay. Platz 9 hat mal ein sehr wichtiges Tor geschossen.
Wie?
Nicht für seinen Verein.
Ah, okay, der Tipp war natürlich sehr gut. Ich hätte kurz an Jamal Musiala gedacht und gedacht, hat der schon.
Ja, habe ich dann gemerkt, dass ich dich dahin gelotst habe.
Na gut, dann nehmen wir doch den Weltmeistermacher. Mario Götze, stimmt.
Ja, da hätte man drauf kommen können. Platz 9 hat auch 67. Ja. Platz 7 hat auch 67. Der hat Frankfurt-Vergangenheit. Vorlagenmaschine aus Frankfurt. Wenn du so an die letzten Jahre denkst.
Ja.
Spielt jetzt nicht mehr in der Bundesliga.
Mhm.
Ich würde sagen, einer der besten Schienenspieler, die wir in den letzten 10 Jahren so hatten.
Ja. Das, als du es angesetzt hast, ja, ist jetzt leicht zu sagen, ist er mir in den Sinn gekommen. Kostic.
Philipp Kostic, ja, 67 Assists. Dann fehlen uns noch Platz 2 und Platz 6. Platz 2 ist nicht mehr in der Bundesliga aktiv. Platz 6 spielt noch in der Bundesliga. Absoluter Dauerbrenner in der Bundesliga.
Und ist der
Platz 10 fehlt uns
Spieler
auch noch,
mit Bayern-Vergangenheit einer, der jetzt noch in der Bundesliga spielt? Du meinst ja, glaube ich, einer hat noch Bayern. Ach so, oder
nee,
das war Götze.
Ich,
das war
Götze, genau.
Ja, ja, ja. Ja.
Platz 2 ist vielleicht auch ein guter Tipp, spielt nicht mehr auf diesem Kontinent.
Marco Reus.
Yep.
Da hätte man auch drauf kommen können. Mann, ja, jetzt ärgere ich mich. Aber keine Ahnung, also schreibt es uns gerne mal. Ich finde es nicht leicht. Also klar, ne, das Gehirn rattert, aber dann noch auszudifferenzieren, so wer spielt denn gerade noch aktiv, hat in den letzten Jahren und so. Finde ich gar nicht so easy.
Total. Aber ich finde zum Beispiel krass,
also Reus müsste man haben.
Als ich diese Liste gemacht habe und dann zum Beispiel mich auch entschieden habe, ich mache hier die Spieler, die nicht mehr im Profifußball sind, raus. Also dass so ein Gonzalo Castro irgendwie auf Platz 4 mit über 80 Vorlagen ist, ist halt schon crazy. Also das hätte ich nicht gedacht.
Ja, krass.
Naja, also Platz 6, super sympathischer Typ. Fast seine ganze Karriere bei diesem einen Verein gespielt. Stimmt nicht ganz, aber man kennt ihn dafür. Aus dem Süden Deutschlands. Südwesten Deutschlands.
Ich stehe auf dem Schlauch.
Nationalspieler für eine andere europäische Mannschaft. Mal gewesen schon. Gegen die haben wir in der Nations League gerade gewonnen.
Vincenzo Grifo.
Ja, Vincenzo Grifo.
Naja, stimmt.
Platz 6.
Ah, das sind so Namen, 72. Die muss man natürlich eigentlich haben. Reus, Grifo, da ärgere ich mich schon ein bisschen, aber.
Gut, dann.
Ja.
Ganz kurz noch, ne? Platz 10, genau, mit 60 Vorlagen. Einer, der auch, finde ich, die letzten Jahre sehr gut gespielt hat in der Bundesliga, hat dieses Jahr deutlich weniger eine Rolle gespielt und erwägt deshalb jetzt einen Wechsel im Sommer. Deutscher Offensivspieler. Amtierender Meister.
Julian Brandt hatte ich doch schon. Jonas Hofmann.
Jawohl, Jonas Hofmann. Platz 10.
Stark. Boah, das war richtig nice.
Ja. Dann darfst du jetzt noch was dir vielleicht ein bisschen besser liegt.
Oh.
Die Trainer habe ich angesprochen. Thomas Müller hatte in der Bundesliga 13 Trainer. Vincent Kompany ist eben Nummer 13. Kannst du mir die 12 vor ihm sagen? sind natürlich einfache dabei, sind auch ein paar dabei, die...
Ja.
Ja, die muss man drin haben, aber ich vertraue da auf dein Bayern-Wissen.
Okay, dann versuchen wir mal rückwärts zu gehen. Tuchel?
Mhm.
Nagelsmann?
Mhm.
Flick?
Mhm.
Heinkes? Kovac?
Ja.
Jetzt muss ich doch durcheinander würfeln kurz. Achso, Guardiola?
Ja.
Klinsmann? Van Gaal? Willy Sagnol?
Stark.
Andries Jonker?
Stark. Also wenn ich, hast du, ich glaube zwei fehlen dir
ja,
noch.
Ja.
Einer, ein Interimstrainer und ein voller Trainer. Es kann aber sein, dass ich den gerade überhört habe.
Warte mal, wer war denn dazwischen noch einmal kurz? Ich habe Klinsmann, Van Gaal, ich habe Heinkes, Hitzfeld, war der nochmal da?
Nee.
Das war davor. Den
hat Müller nicht erlebt als Spieler.
Magath war auch davor.
Fun Fact übrigens, ja. Fand ich krass. Müller ja unter Klinsmann sein Debüt gegeben.
Ja.
Aber nur zwei Spiele und dann war er schon weg. 13 Minuten unter Jürgen Klinsmann gespielt und dann war er schon weg.
Das hatte ich tatsächlich noch auf dem Schirm, dass der ihn zum Debüt verholfen hat.
Hast du einen der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre in Europa, hast du den schon genannt? Guardiola hast du genannt.
Ancelotti meinst du?
Hast du genannt?
Boah, bin ich mir jetzt gerade selber nicht mehr sicher. Ich dachte, ich bin irgendwie runtergegangen mit Ancelotti und Guardiola.
Ja.
Das, ich glaube, ja.
Dann aber fehlt dir noch einer, der auch ein Spiel Müller gecoacht hat. Sagnol hast du, aber fehlt noch einer.
Ja, Andries Jonker.
Richtig. Oder? Nee, den hast du auch. Richtig generischer deutscher Name.
Ach, wer war das nochmal? Es war Thomas Müller.
Peter.
Ne?
Peter.
Peter Hyballa?
Neururer?
Nein. Peter
Hermann.
Ne, da wäre ich nicht drauf gekommen. Wann war das denn?
Ich weiß es nicht. Transfermarkt sagt mir nur, Thomas Müller hat ein Tor und einen Assist gemacht.
In der Bundesliga?
Aber ich glaube, das war so einer, der hat entweder vor oder nach Heinkes immer mal wieder so kurz.
Ja, doch.
Wahrscheinlich vorher. In der Zeit, als Heinkes irgendwie sich auf die Autobahn gemacht hat. Hat Peter Hermann dann mal so ein Spiel gemacht. Aber ja, hat doch geklappt. War doch gut. Hast dich nicht so schwer getan wie bei der ersten Frage.
Ja, weil, also die erste Frage, da habe ich so krass gerattert, weil ich so viele Sachen durchgegangen bin. Das war natürlich wirklich, dass ich mir da selber schon im Weg stand. Und ja, Peter Hermann kennt man natürlich. Ich habe ganz schnell mal nachgeschaut. Das war die rechte Hand von Jupp Heynckes.
Ja. Vielleicht, gut, vielleicht war auch einfach mal Heinkes ist irgendwie ausgefallen, wer weiß.
Das kann auch sein, gesperrt,
alte Hitzkopf.
Erkältet. Irgendwie sowas. Aber ja, den hätte ich jetzt sonst nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die anderen, als du die Frage gestellt hast, da war ich mir relativ sicher, dass ich die hinbekomme.
Hättest du lieber die All-Time-Vorbereiter gehabt. Da waren auch ein paar krasse Namen dabei.
Boah. Und
Wolfgang Overath, den hättest du natürlich sofort rausgehauen.
Ja, das wäre jetzt meine erste Antwort gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben.
Nein, ich finde, du hast dich trotzdem gut geschlagen.
Ja, danke. Ich meine, wie gesagt, das ärgert mich mit Reus und was war das noch, was ich da hatte?
Kimmich, Brandt.
Ja, nee, die hatte ich relativ
Kostic,
früh.
Kostic, Grifo.
Grifo, genau, Reus und Grifo. Da kann man schon drauf kommen, ohne auch so gute Tipps von dir, die wirklich sehr schön gewählt waren. Nicht zu offensichtlich, dass man nochmal kurz nachdenken musste. Das hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Moritz.
Und sehr gerne.
Nicht nur das, die ganze Folge mit dir mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Wir sind schon, kann man fast sagen, am Ende angelangt. Und genauso wie ich dir gerade gedankt habe, danke ich euch auch euch. Guck mal, da ist es schon. Die Stunde gerade so knapp erreicht und schon kann ich nicht mehr reden. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Moritz, fürs Dabeisein und freue mich schon aufs nächste Mal. Dann gibt's auch alles wieder zur Champions League. Und natürlich könnte es sein, dass wir den ersten Absteiger und den Meister küren können. Also, da ist eine ganze Menge drin, würde ich sagen.
Definitiv. Die Gesprächsthemen werden uns nicht ausgehen im Saisonendspurt. Das ist klar, darauf können wir uns verlassen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Anton. Danke dir. Und auch schon mal so ein kleiner Teaser, kleiner Heißmacher. Mit dem Saisonendspurt oder zum Saisonende kommen natürlich dann auch ja, Folgen wie unser Team der Saison oder Folgen wie wir reagieren auf unsere Predictions vom Anfang der Saison, auf unsere Tierlist vielleicht auch, wo wir dann nochmal so ein bisschen gucken müssen, haben wir da viel Quatsch erzählt oder haben wir mal natürlich mal wieder alles richtig gehabt. Das wird da auf euch zukommen, also freut euch auch darauf und ja, jetzt freut euch erstmal auf eine coole Fußballwoche inklusive Champions League, über die wir dann natürlich auch reden und dann bis nächste Woche.
Ciao!
Folgt uns auf Instagram @2mann